Zuspruch am Montag, dem 15. September 2025, der Lehrtext aus dem Markus-Evangelium, 6. Kapitel, Vers 2 und 3. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, ist er nicht der Zimmermann oder des Zimmermanns Sohn? Eigentlich hätte ich heute am 2000. Zuspruchtag nonstop seit dem 25. März 2020 begonnen, damals während der Corona-Krise, die mittlerweile schon verblasst ist, ein Hoch- oder Jubelzuspruch machen müssen. Aber gerade vor dem Hintergrund des 15. Septembers und des heutigen Lehrtextes über diesen jüdischen Zimmermann oder Zimmermanns Sohn Jesus von Nazareth ist mir dies nicht möglich. Denn heute vor 90 Jahren beschloss der Deutsche Reichstag, einberufen nach Nürnberg zum Reichsparteitag der NSDAP, dem sogenannten Parteitag der Freiheit, am 15. September 1935 drei Gesetze. Diese drei Gesetze sind als die Nürnberger Rassengesetze in die Historie eingegangen, weil sie in unvergleichlicher Art und Weise nach 2,5 Jahren der Nazi-Diktatur die Ausgrenzung des sogenannten fremden oder artfremden Blutes, wie es im Gesetz heißt, rechtlich zementiert haben. Zunächst das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, sodann das Reichsbürgergesetz und schließlich das Reichsflaggengesetz. Drei Gesetze. Generell muss man wissen, dass die Gesetze der Nazis hochgradig kurz, einprägsam und damit natürlich juristisch auch einen weiten Spielraum ließen. So das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, es beschreibt ganz einfach ausgedrückt, wer wen noch heiraten darf, wer wen überhaupt noch einstellen darf und wie die Vermischung von deutschartigem Blut oder fremdartigem Blut verhindert werden soll. Die ganze Sprache ist derart absurd wie gleichzeitig bösartig. Denn was deutsches Blut ist, lässt sich weder an der Farbe des Blutes noch an der DNA des Blutes in irgendeiner Form ablesen. Und dieses Problem um deutsches auf der einen und jüdisches Blut auf der anderen Seite oder auch minderwertiges, abartiges Blut war schon mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des deutschen Berufsbeamtentums 2,5 Jahre zuvor in das Spiel gekommen, nämlich mit dem Gesetz vom 7. April 1933, also ein Jahr nach der letzten Wahl demokratischer Natur, so man das einigermaßen sagen kann, am 5. März 1933. Das Wesentliche dieses Gesetzes war, dass jüdische Menschen, also Menschen mit angeblich jüdischem Blut, keine Beamten des Deutschen Reiches mehr sein durften oder werden durften. Und hier kommt schon die evangelische Kirche in ein unsägliches Spiel mit hinein. Denn wie weist man nach, dass man dem Blute nach ein Deutscher ist oder einer der Vorfahren vielleicht Jude? Hierzu werden quasi dann die evangelischen Kirchengemeinden überflutet mit Anfragen nach Auszügen von Taufregistern, um den eigenen Stammbaum gegenüber dem Staat, weil man musste selbst beweisen, dass man deutschblütig sei, und zwar bis zum Großeltern hin nachweisen, indem zum Beispiel diese evangelischen Glaubens gewesen seien und getauft waren. Was natürlich eigentlich überhaupt nichts mit dem Blut zu tun hat, sondern nur mit der Religionszugehörigkeit. Nun ja, darüber hinaus mussten Mitglieder der Organe der NSDAP wie SA oder SS sogar einen Stammbaumnachweis bis zu den Urgroßeltern oder sogar noch weiter nachweisen. 1935 mit dem Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes legten nun in einfacher Form fest, wann man als Deutschbluter oder blütig galt und eben nicht. Die Kinder eines jüdischen Großvaters und einer jüdischen Großmutter mit einem evangelischen Partner waren dann Halbjuden. Heiraten dann diese Menschen nun von den Nazis als Halbjude klassifizierte einen weiteren Halbjuden, waren deren Kinder ebenfalls Halbjuden. Das wurde in einer banalen Art und Weise durch einen Kreis mit vier Ecken bzw. geviertelten Kreis deutlich gemacht. wer dann eben ein Dreivierteljude, ein Volljude, ein Halbjude, ein Viertel oder vielleicht sogar ein Achteljude im Endeffekt war. Wie gesagt, mit dem Blut hat das eigentlich gar nichts zu tun, sondern eher mit der Religionszugehörigkeit. Und insofern waren die Taufbücher aller Kirchengemeinden in Deutschland wichtig. Denn das sogenannte Standesamt, wie wir es heute kennen, wurde erst im Jahre 1874 gegründet, in der sogenannten Diskussion des Deutschen Reiches mit den Katholiken, wo dann auch die Ehe nicht mehr bei den Kirchen vollzogen wurden und dokumentiert wurden, sondern nur noch in den Stammesämtern, die neu eingerichtet wurden. Also, um nun nachzuweisen, zu Beginn der Nazizeit spielten diese Kirchbücher eine ungemeine Rolle. Heute kann man sagen, ist das eher in Vergessenheit geraten. Nur noch wenn man jemanden hat, der seinen Stammbaum versucht ausfindig zu machen, erhält man vielleicht 5 bis 10 Anfragen, das ist aber viel im Jahr, zu Kirchenbüchern. Anders so im Jahre 1933 bis 1935. Als die Gemeindebüros schlicht überlaufen wurden und man schätzt, so die neuere Forschung, denn erst seit 20 Jahren beginnt diese Aufbereitung und vor allem die massive Beteiligung jeder einzelnen evangelischen Kirchengemeinde an der Ausgrenzung von Menschen zu Beginn der Nazizeit. Also man redet darüber, dass man 12,5 Millionen Auszüge aus den Taufregistern der ca. 20.000 Kirchengemeinden allein in diesen 2 Jahren erstellt wurden. Also im Mittel 600 Stück. Und wie gesagt, wir erhalten höchstens 2, 5, maximal 10 Anfragen pro Jahr. Und je nach evangelischer Landeskirche in der Nazizeit waren die Auskünfte weitgehend. Denn um diesen Ansturm zu bewältigen, wurden die Taufbücher verzettelt. Also müssen wir uns über das Wort verzetteln oder Verzettelung unterhalten. Nämlich die Verzettelung eines ganzen Buches in Karteikarten, das ist damit gemeint, ermöglicht dann relativ schnell für zukünftige Anfragen eine Bearbeitung. Diese fachbegrifflich sogenannte Verzettelung oder Verkarteiung eines Buches kennt man heute natürlich auch noch, wenn am Ende eines Buches ein Index ist, wo man nachlesen kann, welche Person oder welcher Ort im Buch auf welcher Seite vorkommt. Hat man das nicht, muss man das ganze Buch durchblättern von vorne bis hinten und fängt wieder eigentlich von vorne an. Außerdem kann man auf die Karteikarten auch Bezüge hineinschreiben, also wessen Kinder dort dann auch noch mit notiert werden oder die Großeltern, die vielleicht vom jüdischen Glauben zum evangelischen Glauben sich haben taufen lassen. Und damit kam natürlich bei einigen Landeskirchen, die durch die deutschen Christen unterlaufen wurden, aber man darf nicht verhehlen, dass auch Bekenntniskirchen bzw. Bekenntnispfarrer problemlos den Anspruch des Staates an diese Auskunft akzeptiert haben, wurden dann bei einigen Landeskirchen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg, auch 2 Karteikarten geführt, nämlich die mit Deutschblütlern und die, die fremdblütig oder mischblütig im Endeffekt sind. Aus der Landeskirche in Schleswig-Holstein, die dieses am weitestgehenden mittlerweile aufgearbeitet haben, kann man mittlerweile nachweisen, dass ca. 5000 evangelische Christen, getaufte Christen jüdischen Ursprungs, Blutes nach der Nazi-Diktatur bzw. nach der Rassenideologie durch die Kirchen herausgefiltert wurden und von denen fast alle dann auch in KZs vernichtet wurden. Zu diesen Menschen wurde nie ein Schuldbekenntnis abgegeben. Und heute, am 90. Jahrestag dieser 3 Gesetze, muss ich gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung mit Verwaltung und Amtskirche reden. Das seinerzeitige 2. Gesetz des Reichsbürgers entrechtete die Menschen, die eben nicht deutschen Blutes waren, nicht mehr als Reichsbürger oder deutsche Staatsbürger, sondern quasi als nur Staatsangehörige, die nicht mehr wählen durften. Und dieses 3. Gesetz, das Reichsflaggengesetz, machte zudem deutlich, dass Juden bzw. Menschen mit fremden, also nicht dem deutschen Blut gemäßen Blut angeblich ausgestattet waren, keine Reichsflagge mehr hissen durften. Und das war auch mit dem Reichsflaggengesetz die Hakenkreuzfahne. Am heutigen Tag, dem 15. September, wird also im Rückblick auf die Nazi-Ideologie mehreres deutlich. So banale Dinge wie Verwaltungsakte oder Taufbücher können dich oder mich, weil im Stammbaum irgendwann mal in der Vergangenheit etwas nach einer Rasseideologie oder einer historischen Bewertung bemängelt wird, dazu führen, dass du entrechtet wirst, menschlich und vielleicht sogar vernichtet wirst. Die kirchliche Verzettelung der Taufbücher war eine Optimierungsmethode für die Erstellung von Stammbäumen, und zwar nur im Zusammenhang ausgelöst durch das sogenannte Thema der Rassegesetze von Nürnberg beziehungsweise des vorauslaufenden Gesetzes zur Wiederherstellung des deutschen Berufsbeamtentums vom April 1933. Und keine Gemeinde und kein Pfarrer und auch kein Gemeindesekretariat kann sich entschulden, denn die Fülle der Anfragen in diesen ersten beiden Jahren war gigantisch, so dass jeder eigentlich wusste oder wissen musste, wie Menschenverachtung operationalisiert und durch Verwaltung erst möglich geworden ist. Verwaltungsrechtlich unterwarf man sich einer Ideologie, die absurd im Sinne des Evangeliums gar nicht sein kann, denn ist nicht das der Sohn des jüdischen Zimmermanns, wie es heute im Lehrtext heißt, also ab mit ihm nach Auschwitz, oder? Wie banale Dinge, die scheinbar dem Alltag zur Verbesserung dienen, also die Aufbereitung eines Buches in Karteikarten, also die Verzettelung von Namen, dem Abgrund tief Bösen dienen können, sollte deutlich sein. Für mich sind zweierlei heute am 2000. Zuspruchtag nonstop seit dem 25. März 2020 deutlich geworden. Erstens, Ausgrenzung führt zum Menschlichen und letztlich ist es der Schritt zur Vernichtung, wie auch jegliche Forschung zu den Konzentrationslagern und Vernichtungslagern zeigt. Die Entmenschlichung beginnt mit banalen alltäglichen Alltagsvorgängen. Es werden nicht mehr Menschen beachtet, sondern Menschen als Kategorien verzettelt, eingeordnet und manche eben vernichtet. Verwaltung hat also immer das Dilemma, sich als Dienerin des Bösen zu erweisen oder wie Hannah Arendt es letztlich in ihrer Dokumentation zu dem Gerichtsverfahren in Israel zu Adolf Eichmann festgestellt hat, die Banalität des Bösen. Diese entpuppt sich und verdeckt sich vor allem darin, ob man Menschen in Karteikarten verzettelt, die man einerseits problemlos lobhudeln oder auch verbrennen kann. Und das war ja das Besondere, was Hannah Arendt damit meinte, dass quasi das Böse im Banalen des Alltags zu finden ist und darin sich das besonders Böse erweist. Zweitens, Kirche steht als Amtskirche immer in der Gefahr, dass sie die ihr obliegenden Pflichten aufgrund verwaltungsrechtlicher Aspekte nicht mit dem Evangelium irgendwie in Einklang bringt, sondern durch Macht und damit möglicherweise dem Bösen dient. Wer den Menschen durch verzettelte Karteikarten nur noch als Namen oder Nummern sieht, sieht niemals in ein Gesicht, welches der Gnade Gottes unterworfen ist, sondern lediglich eine Nummer, die man ja notfalls auch eintätowieren kann. Die bösartige Form, den Teufel zu dienen, muss allen spätestens seit dem 15. September in den deutschen kirchlichen Amtsstuben der evangelischen bewusst gewesen sein seit 1935. Es lässt sich überhaupt nicht wegdiskutieren mit einem Selbstbrüsten, man hätte nichts gewusst oder man wäre ja bekennender Christ gewesen, was eigentlich nur in den seltensten Fällen nach der jüngeren Forschung, die seit 20 Jahren vor allem durch Manfred Geilius läuft, ich verlinke das alles mal im Internet, und damit deutlich macht, dass quasi auch die bekennende Kirche massive Schuld auf sich geladen hat. Das Verschweigen und Verdecken der Taten wird auch in der Kirche in Hessen-Nassau von 1947 deutlich. Denn in einem Hirtenbrief, der in den Gemeinden verlesen wurde, laute es zur Einrichtung der Spruchkammern zur Entnazifizierung durch die Alliierten, dass man sich nicht für ein Gesetz aus Hass melden solle oder ein Gesetz des Hasses melden soll und weder zur Mithilfe oder Zeuge oder noch als Ankläger dort etwas tun soll. Und so haben die Kirchen vergessen, dass die Mehrzahl der Landeskirchen jüdisch-evangelisch getaufte Christen im Sinne der Nazi-Ideologie per Kirchengesetz sogar in den Jahren 1941 bis 1943 aus der Kirche herausgeworfen haben und ihre Karteikarten entfernt haben. Nur bildhaft gesprochen haben die Kirchen ihre verzettelten Mitglieder fremden Blutes als Karteikarten ausgesondert und vielfach verbrennen lassen. Begonnen hat dies mit der Ausgrenzung von Menschen, und manchmal habe ich den Eindruck, dass in den statuierten Religionen nichts im Blick auf die Folgen ihres eigenen historischen Handelns irgendwie gelernt wurde. Es ist und war und bleibt eine Mär, dass Christen und Kirchen die Guten sind. Oder mit Paulus: Da ist nicht einer, der Gutes tut, aber auch nicht einer. Und deshalb bedürfen wir der Aufklärung über derartige Verzettelungsbemühungen, die durch Verwaltung den Menschen zu einer tätowierten Nummer und zu einem minderwertigen Gut machen. 2000 Tage, und ich rede über das 1000-jährige Reich, welches nach 12 Jahren und 3 Monaten auch mit Unterstützung kirchlicher Taufbücher ein abgrundtief verabscheuungswürdige Bilanz hinterlassen hat. Schwere Kost. Aber wollen wir uns dieses Mal nicht verzetteln und auch der Verzettelung nicht neu verschreiben. Zuspruch. Am 2000. Zuspruchtag, am 15. September 2025. Mein Name ist Dieter Becker, und ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum ich diesen Tag der Zusprüche, nämlich den 2000. nonstop, nicht mit einem fröhlichen Zuspruch beginnen oder beenden will, sondern mit dem Aufruf: verwaltungsrechtliche Verzettelung und Entmenschlichung immer entgegenzustehen, um dieses jüdischen Zimmermanns willen, diesem Jesus von Nazareth, der uns zum Christus ist. Und alle, die es interessiert, ich verlinke es im Internet unter evangeliumszuspruch.com mit weiteren Verweisen und Links.